D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Okay, es kühlt sich ein bisschen ab, nur wir können mal festhalten, es war ganz schön heiß gestern Nacht. Gefühlte Temperatur in meinem Schlafzimmer 40 Grad. Konntet ihr gestern Nacht gut schlafen? Also hier in Köln war es wirklich anstrengend, fast 23 Grad nachts, hier so tropische Nacht und so. Also wie soll man da vernünftig pennen? Bei mir hat es definitiv nicht so gut geklappt. Verena von Kaltz heute Abend bei mir. Wie war es bei dir?
Ich habe tatsächlich total Glück, weil ich wohne seit einer Woche in einer neuen Wohnung und da war es angenehm kühl, weil es Neubau, gut gedämmt und gute Fenster.
Toll, okay, ich gönn's dir. Ja, immer eine muss ja vernünftig schlafen, wenn ich es schon nicht machen kann. Also es wird ein bisschen kühler, trotzdem haben wir uns gedacht, wie könnt ihr euch denn vernünftig runterkühlen? Und deswegen haben wir Tipps gesammelt, vielmehr unser Reporter Christian Schmidt. Und ich kann euch schon mal sagen, ihr müsst euch dafür nicht aus einer Gießkanne und einem Handventilator eine Klimaanlage bauen. Es geht viel einfacher. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ich flatter hier heute Mittag in die Redaktion und frage meine Kollegen so, na ihr Freaks, wie geht's euch? Und alle so, boah, ja, geht so, ich habe total schlecht geschlafen, es war viel zu heiß. Und da habe ich gedacht, bingo, es ging mir nämlich ganz genauso. Und ich bin mir sicher, euch an der einen oder anderen Stelle auch, es war nicht überall gleich heiß gestern in Deutschland, aber schon an vielen Stellen. Ich habe heute Nacht die Decke weggestrampelt und ich bin trotzdem heute Morgen aufgewacht und habe mich gefühlt wie so eine Ölsardine, also alles an mir wie irgendwie klebrig und bleh. Gestern tropische Nacht in vielen Teilen Deutschlands. Ja, also das bedeutet eben nicht weniger als 20 Grad und es ist einfach zu heiß, um gut zu schlafen. Deshalb haben wir unseren Reporter Christian Schmidt losgeschickt mit dem Auftrag, hol uns mal Tipps, wie wir uns nachts am besten runterkühlen können. Und hier sind sie.
Fenster auflassen und auch noch viel trinken.
Ey, kommt Leute, da geht mehr. Ganz abgesehen davon, dass bei den aktuellen Temperaturen solche Basics schon lange nicht mehr helfen. Wir sind über dem Doppelten der Wohlfühltemperatur.
Eine ideale Schlaftemperatur liegt so zwischen 15 bis 18 Grad,
sagt Dr. Lennart Knaack, Schlafforscher aus Köln. Er weiß auch, warum es so schwer ist, bei solch einer Affenhitze zu schlafen.
Also bei den augenblicklichen sehr warmen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit hat unser Körper ein Problem, Wärme abzugeben, weil die Verdunstung nicht so einfach möglich ist. Und das ist einer der wesentlichen Gründe.
Gut, das heißt, wir brauchen Hilfsmittel, kreative Ideen fürs kühle Einschlafen.
Dass man sich mit einer dicken Daunendecke einmal, bevor man ins Bett geht, ordentlich zudeckt, dass einem so richtig, richtig heiß wird. Und dann, wenn man es nicht mehr aushält, dann aufdecken und dann fühlt es sich eben auch kühl an.
Klingt verrückt, wissenschaftlich gesehen allerdings völlig plausibel.
Wenn es heiß ist, dusche ich vorher kalt.
Gerade das ist nämlich falsch. Der Körper will, dass wir es ihm richtig geben. Er will Wärme, damit er auf die Idee kommt, sich runterzukühlen, sagt Notfallarzt Johannes Wimmer.
Eben auch zum Beispiel nicht kalt duschen, sondern lieber warm, also lauwarm duschen. Ansonsten reagiert der Körper gerade nach der Dusche dann noch viel stärker auf die Hitze.
Abseits der Körperfunktionen zeigt sich der Mediziner erstaunlich kreativ.
Was auch gut funktioniert ist, die Gardinen mit Wasser besprühen, mit so einer Sprühflasche. Das sorgt dann auch für angenehme Kühle.
Leider haben viele Menschen neben dem Wetter noch mit einem weiteren Problem im Schlafzimmer zu kämpfen, dem Lebenspartner. Jeder Körper gibt Wärme ab, bei hohen Temperaturen umso mehr. Und da kann es schon mal anstrengend sein, eine zusätzliche menschliche Wärmequelle neben sich liegen zu haben. Beziehungspause ist das Stichwort.
Ganz klar, ich schlafe allein. Also ich will keinerlei Kontakt zu meinem Freund. Der muss irgendwie mindestens 20 Zentimeter Sicherheitsabstand halten. Das kühlt. Das kühlt alles runter.
Vielleicht dann auch ein bisschen durch die eisige Stimmung im Bett. Egal.
Dann tue ich den ganzen Tag auch Stoßlüften.
Gut durchlüften, das stand bei meinen Recherchen in einschlägigen Frauenzeitschriften immer auf Platz 1. Bringt nur nichts, wenn wir tagsüber 36 Grad haben und 36 Grad heiße Luft von der einen Seite des Raumes zur anderen zieht.
Okay, ich würde dazu raten, das Fenster erst später aufzumachen, erst gegen Mitternacht oder so, dann kommt schön die kühle Luft rein. Tagsüber, wenn die ganze Sonne drauf knallt, dann bringt das nichts mit dem Durchlüften. Schön abends, schön, und dann kommt die kühle Luft rein.
Auch das wird übrigens wissenschaftlich bestätigt vom Schlafforscher Lennart Knaack. Baut euch eine Höhle.
Das heißt, dass wir erstmal unsere Räume abdunkeln am Tage und die Fenster zu halten, damit wir erst dann durchlüften, wenn die Außentemperatur wirklich die Zimmertemperatur unterschreitet.
Also Wecker und Thermometer irgendwie verlöten, dann hat man das ideale Gerät erfunden, das einem sagt, wenn es Zeit ist, die Fenster zu öffnen. Aber vielleicht geht es ja auch unkomplizierter.
Ja, ich habe ganz wenig an.
Klingt verlockend. Der Körper wird aber trotzdem Probleme haben, die Temperatur nach außen abzugeben. Auch wenn es schade ist, Hitze schlägt nackt sein. Aber es ist ein Anfang, sagt Dr. Johannes Wimmer.
Also grundsätzlich kann man ja alles machen, was kühlt. Ob man die Bettwäsche in die Tiefkühltruhe legt oder sich auch ein paar Kühlpacks mit ins Bett nimmt. Nur wenn ich es damit übertreibe und mir sozusagen die ganzen Beine voll mit Kühlpacks lege und das sozusagen in irgendwelche Bettlaken wickel, dann kann ich halt auch mal wirklich unterkühlen.
Und dann passiert das, was man im Sommer überhaupt nicht haben kann. Man wird krank. Und das ist nicht das Einzige, was schiefgehen kann.
Ich bin da ja so ein bisschen experimentierfreudiger. Ich habe zum Beispiel mal eine Luftmatratze mit kaltem Wasser gefüllt und ins Bett geschleift und dann habe ich mich da drauf gelegt. Das war eigentlich ganz angenehm, nur das Blöde war, dass dann ein ganz kleines Loch da drin war und am nächsten Tag war die Matratze unten ganz nass. Das war so ein bisschen schade.
Schade, das ist eine sehr positive Einstellung zu einem Wasserschaden im Schlafzimmer mit zerstörtem Laminat, Parkett oder Flecken auf dem Boden.
Aber kann ich gut weiterempfehlen, das hilft auf jeden Fall.
Immerhin. Was tun gegen die Hitze in der Nacht? Christian Schmidt hatte ein paar Tipps für euch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist nach wie vor eine absurde Geschichte. Ende Juni, ihr erinnert euch vielleicht, ist in der Nähe von Paderborn ein Trabi bei der Autobahn, als er auffahren wollte, ins Rutschen geraten, weil unglaublich viele Nacktschnecken auf dem Beschleunigungsstreifen rumgekrochen sind. So, was ist passiert? Das Auto hat sich überschlagen. Totalschaden an der Karre. Der Fahrer hat sich zum Glück nicht verletzt. Dafür ist er ein bisschen berühmt geworden. Sogar amerikanische Zeitungen haben über diesen Schneckenschleim-Unfall mit dem Auto berichtet. Das hat der Besitzer genutzt, dieses kleine bisschen Fame, und hat dieses kaputte Auto bei eBay eingestellt. Verena von Keitz, für wie viel ist das Ding jetzt weggegangen?
Also, du wirst dich wundern, Sonja, für 490,89 €.
Der Wahnsinn.
Der Sieger der Auktion hat heute wenige Sekunden vor Ablauf der Auktion zugeschlagen. 17 Bieter gab es insgesamt. Und damit hat der Anbieter des Trabis mit dem Namen Johnny natürlich echt ein ganz gutes Geschäft gemacht. Also bei einem Schrotthändler hätte er wahrscheinlich deutlich weniger bekommen. Aber man muss ja sagen, er hat die Geschichte einfach gut verkauft und auch zum Beispiel in der eBay-Anzeige formuliert: Dieser Trabant verstarb viel zu früh durch eine Schneckenplage. Da ich leider nicht die Möglichkeit habe, ihn wieder herzurichten, möchte ich mich nun von ihm bzw. ihr Name ist Erna, trennen.
War das denn ein besonders neues Modell von Trabi oder wie?
Ja, wenn man sich mal anguckt, dass Trabi seit 1957 produziert wurde, Trabanten, war das Zulassungsjahr dieses Wagens 1988, also ein Jahr vor der Wende. Mhm. Und damit ist er für einen Trabant wirklich ziemlich jung, weil die letzten wurden 1991 produziert.
Hat denn der Käufer jetzt einfach nur so ein Erinnerungsstück ergattert oder kann der noch irgendwas damit anfangen?
Also anscheinend ist es so, dass der Trabi noch anspringt. Er hat auch noch TÜV bis September 2016. Das berichtet die Sächsische Zeitung, die anscheinend sehr interessiert ist an der Geschichte. Aber im Moment darf der Wagen einfach nicht auf die Straße, weil die Scheiben bei dem Unfall kaputt gegangen sind zum Teil und auch die Karosserie wohl einige ordentliche Macken abgekriegt hat. Insofern muss der Käufer dieses Auto, wenn er es denn abholt, irgendwie abschleppen oder sonst wie transportieren, wenn er ihn wieder aufmöbeln will, weil die eBay-Anzeige war ja, wie man sich vorstellen kann, nur für Selbstabholer.
Der Schneckenschleim-Trabi hat seit heute einen neuen Besitzer. Wir wünschen ihm natürlich noch ein sehr, sehr langes Leben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Krass, finde ich. Und mir war das gar nicht so klar. An deutschen Hochschulen gibt es, Achtung, über 18.500 Studiengänge. Also über 18.500 Mal die freie Wahl, was ihr studieren wollt. Und das geht los von A wie Abenteuer- und Erlebnispädagogik in Marburg bis Z wie zukunftssicher bauen in Frankfurt kann man da studieren. Die Zahl der Studienangebote hat sich innerhalb von 10 Jahren verdoppelt und eine neue Studie des Zentrums für Hochschulentwicklung, die heute veröffentlicht worden ist, die sagt, das ist auch gut Und richtig so, dass es diese Vielfalt gibt. Armin Himmelrath aus der D-Radio Wissen Redaktion ist unser Hochschulexperte. Armin, woher kommen denn jetzt diese über 18.500 Studiengänge?
Du hast es gerade schon angesprochen, es hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Und das kommt zunächst mal daher, dass wir ziemlich genau vor 10 Jahren eine Umstellung des Systems hatten auf das heutige System mit Bachelor, Master. Das sind rein rechnerisch 2 verschiedene Studiengänge, ein Bachelor- und ein Masterstudiengang, selbst wenn es im selben Fach ist. Früher war es einfach Mathe, jetzt ist es eben Mathe Bachelor und Mathe Master. Da ist einmal die Vielfalt hergekommen, aber dann ist es nochmal explodiert regelrecht, vor allem im Masterbereich. Also da gibt es eine Ausdifferenzierung, die wirklich in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen geht. Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat sich diesen Trend angeschaut und hat gefragt, warum das eigentlich so ist. Und Frank Ziegle, das ist einer der Autoren der Studie, der erklärt das so.
Einerseits liegen die Gründe in der Wissenschaft selbst. Wissenschaftlicher Fortschritt findet an den Schnittstellen zwischen Fächern statt und das führt zu neuen Fächern wie Bioinformatik oder Wirtschaftspsychologie, die es bisher gar nicht gab. Oder die Vielfalt ist eine Reaktion auf das, was am Arbeitsmarkt passiert. Der Arbeitsmarkt möchte einerseits breitere Ausbildung. Auch hier ein Beispiel, Umweltschutz ist ein Fach, das man jetzt auch studieren kann und das erfordert eben Natur-, Ingenieur- und sozialwissenschaftliche Kenntnisse und die werden hier neu kombiniert. Oder der Arbeitsmarkt will Spezialisierungen.
Und solche Spezialisierungen, die kann man zum Beispiel im Fach Betriebswirtschaftslehre ziemlich gut beobachten. Da gibt es nicht mehr einfach so BWL, sondern das heißt dann entweder Marketing oder Logistik oder International Management oder Tourismusmanagement. Ich habe mal gezählt, es sind über 40 verschiedene BWL-Abstufungen,
allein
die da sozusagen möglich sind. Und dazu eben neue Berufsfelder, die früher gar nicht an der Uni oder an den Hochschulen behandelt wurden. Gerontologie oder Gesundheitswissenschaften zum Beispiel. Und dadurch kommt eben diese unglaubliche Vielfalt und diese Zahl von weit über 18.000 Fächern zustande.
Also das klingt ja jetzt so und gerade haben wir es ja auch schon gehört von Frank Ziegele, also Autor der Studie, dass die Unis damit auf den Bedarf des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft eingehen. Ist das so?
Also zum Teil ist das wohl so, aber es gibt auch noch einen zweiten Aspekt dabei. Die treiben das auch selber voran, die Unis und Fachhochschulen, und zwar unter dem Stichwort Profilbildung. Das heißt, sie wollen in dieser Vielfalt der über 400 Hochschulen, die wir in Deutschland haben, wollen sie sich abheben und wollen zeigen, dass sie was Besonderes machen. Das ist so eine Art Wettbewerb um Studentinnen und Studenten. Und da macht eben jeder sein eigenes Ding. Und da sagen Kritiker, genau diese Profilbildung, die führt dazu, dass das viel zu stark ausgeweitet wird, dass das viel zu spezialisiert ist. Und dann wird es einfach auch undurchschaubar für die Leute, die sich eben für ein Studienfach interessieren.
Ja, und möglicherweise auch eben genau deswegen gibt es so viele Orientierungsprobleme vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen. Ne? Weil wie soll man da sich für den richtigen Studiengang entscheiden?
Das ist tatsächlich überhaupt nicht so leicht. Man muss eigentlich, kann man nichts anderes machen, als sich das sehr genau anschauen, schon mal in der Ausschreibung der Uni im Netz. Dann muss man einfach mit Leuten sprechen, die da schon studieren. Und man sollte auf jeden Fall auch bei anderen Hochschulen schauen, was die denn in diesem Bereich anbieten. Denn das Problem ist, wenn ich irgendwann mal die Hochschule wechseln will, dann muss das ja auch zueinander passen. Also bei einer sehr, sehr hohen Spezialisierung kann es passieren, dass mir dann bestimmte Scheine oder Credit Points fehlen. Die Vielfalt sorgt also, ja, erstmal für ein buntes Bild, aber andererseits für Stress nicht nur bei der Fächerwahl, sondern zum Beispiel auch, wenn ich von Bachelor zu Master eben die Hochschule wechseln will, dann muss ich eben im Grunde vorher schon wissen, was sind da die Voraussetzungen, was muss ich alles an Studienleistungen mitbringen.
Wenn das alles so verwirrend ist, warum sagen die Wissenschaftsminister nicht einfach klar, wie es gemacht wird und dann hätte dieses Wirrwarr ja auch ein Ende?
Naja, die Hochschulen sind autonom in allen Bundesländern mehr oder weniger stark. Das heißt, sie können selber entscheiden. Es gibt keinen Wissenschaftsminister, keine Ministerin in Deutschland, die sagen kann, ich hätte jetzt gerne an einer bestimmten Uni ein bestimmtes Studienfach. Das dürfen die Unis tatsächlich selbst entscheiden. Und das heißt, sie probieren das einfach aus. Und letztlich ist das dann eine Frage von Testen und von Nachfrage und von Markt, ob sich so ein Studiengang durchsetzt, ob es genug Zuspruch gibt. Manchmal führt dieses Ausprobieren auch zu ziemlich skurrilen Beispielen. Ich habe einen Studiengang gefunden, Coffee Management heißt der. Den hat eine kleine private Hochschule in Hamburg angeboten, aber mittlerweile wieder eingestellt. Also Bachelor Barista kann man nicht mehr werden. Okay. In dem Fall, die Uni Osnabrück, habe ich gesehen, sucht gerade im Moment einen Professor für das Fach Rasenmanagement. Vielleicht setzt sich das ja als neuer Abschluss durch. Dann könnte man irgendwie so Bachelor oder Master Greenkeeper für Fußballstadien werden. Also da ist noch viel Luft drin, aber es gibt natürlich auch die vielen normalen Standards. Das sind schon Ausnahmen.
An deutschen Unis gibt es über 18.500 Studiengänge, doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Wer die Wahl hat, hat nicht nur die Qual, sondern auch Stress, wie uns Armin Himmelrath gerade erklärt hat.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das war's für 68 russische Leichtathleten. Sie dürfen nicht bei den Olympischen Spielen in Rio teilnehmen. Der Internationale Sportsgerichtshof hat heute ihren Einspruch gegen den Ausschluss von Olympia zurückgewiesen. Matthias Friebe ist unser Sportreporter. Matthias, wie hat der Sportsgerichtshof denn sein Urteil begründet?
Er hat gesagt, dass die Entscheidung des Weltleichtathletikverbands IAAF richtig und regelkonform war, den russischen Verband zu suspendieren, und dass die Athleten, die da jetzt einen Einspruch eingelegt haben, die 68 Leichtathleten, dass die quasi dadurch einfach kein Startrecht haben. Der Verband ist suspendiert, ich bin als Athlet Mitglied dieses Verbandes und darf deswegen nicht starten, und deswegen hat der KAS, der Sportgerichtshof, die Einsprüche der 68 abgewiesen.
Ist das denn jetzt wirklich das allerletzte und endgültige Urteil, oder gibt es für diese Leichtathleten noch irgendeine Möglichkeit, nochmal Einspruch zu erheben oder doch bei den Olympischen Spielen mitzumachen?
Nein, der KAS ist der Sportgerichtshof, der ist ein Berufungsgericht. Diese Sache ist endgültig für die russischen Leichtathleten. Es gibt nur eine kleine Hintertür, wenn es einen schwerwiegenden Verfahrensfehler gegeben hat, aber den hat es ja offenbar nicht gegeben. Also wenn da wirklich schwerwiegende Dinge passiert werden, dann könnte man an ein Schweizer Bundesgericht gehen, weil es dem Schweizer Recht unterstellt ist. Diese Entscheidung ist endgültig. Wir sehen keine russischen Leichtathleten in Rio.
Und es gibt auch keine Pläne dieser Leichtathleten, das zu machen, oder weiß man es nicht?
Ich habe nichts davon gehört. Es gibt nur die Stimmen, zum Beispiel von Jelena Isinbayeva. Sie ist Weltrekordlerin im Stabhochsprung, eine der prominentesten russischen Leichtathleten. Sie war eine von den 68 und sie hat von einer Beerdigung der Leichtathletik heute gesprochen.
Könnte das Urteil denn auch Konsequenzen haben für das gesamte russische Olympiateam?
Ja, die könnte es haben. Es wird jetzt allgemein so als Fingerzeig gesehen dafür, wie das IOC dann entscheiden muss, das Internationale Olympische Komitee, in Sachen Gesamtausschluss russische Mannschaft. Das IOC ist jetzt deutlich unter Druck geraten, jetzt tatsächlich eine konsequente Entscheidung zu treffen. Es ist aber nicht mehr als ein Fingerzeig, muss man auch klar sagen. Das IOC ist frei in seiner Entscheidung, kann dann, bis Dienstag soll es ja spätestens kommen, eine völlig unabhängige Entscheidung für sich, freie Entscheidung treffen. Und da gibt es immer noch mehrere Möglichkeiten. Und erneut vielfach gefordert wird aber der Komplettausschluss aller russischen Athleten.
Und kann man mutmaßen? Kann man irgendwas spekulieren?
Absolut schwierig zu mutmaßen. Ich glaube tatsächlich, es gibt nur noch zwei Alternativen. Die eine Alternative heißt Komplettausschluss, kein russischer Athlet dabei. Die andere Alternative, auch vielleicht so ein bisschen nahegelegt noch, durch eine Möglichkeit, eben durch das KAS-Urteil heute, dass man sagt, wir überlassen es allen Weltverbänden der einzelnen Sportarten. Das hatte man auch schon mal angedeutet. Also so wie jetzt die Leichtathleten die Russen ausgeschlossen haben, nachweislich zu Recht, könnte man auch sagen, liebe Schwimmer, das ist eure Sache, wen ihr mitnehmt und wen nicht. Liebe Tischtennisspieler, liebe Fechter, liebe Reiter, das könnt ihr dann entscheiden. Das wäre, glaube ich, die andere Möglichkeit. Das wäre auch Thomas Bach und dem IOC zuzutrauen. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass es einen Komplettausschluss gibt.
Wie sind denn die Reaktionen bisher auf das Urteil ausgefallen? Eine kurze haben wir ja eben schon von dir gehört. Also gibt es offizielle Reaktionen aus Russland?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel von Vitali Mutko, dem Sportminister, der das natürlich bedauert. Wie anders hätte man das erwarten können? Er sagt, man muss jetzt überprüfen, welche Schritte man einlegen könnte für die nächste Zeit. Er hat auch nochmal die westliche Verschwörung ins Spiel gebracht, die ja immer wieder ins Feld geführt wurde. Sehr interessant, der Ehrenpräsident des Russischen Olympischen Komitees, der hat gesagt, Herr Mutko, der Sportminister, und der jetzige Präsident des Olympischen Komitees, die sind schuld an der Situation und sie sind die Falschen, um den russischen Sport in eine neue Zeit zu führen. Also eine bemerkenswerte Stimme aus Russland, finde ich. Alle weiteren offiziellen Stimmen sind aber so, wie man sie erwarten kann. Ein schlechter Tag für die russische Leichtathletik, eine schlechte Entscheidung, es ist ein Schlag ins Gesicht, eine westliche Verschwörung, das, was man erwarten konnte.
Russische Leichtathleten dürfen nicht in Rio bei den Olympischen Spielen starten. Matthias Friebe hatte die Infos dazu.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
So, stellt euch bitte mal vor, ihr sitzt im Biergarten, es ist heiß und ihr habt tierisch Durst. Was macht er, damit euch die Kellnerin so schnell wie möglich ein kühles Getränk bringt? Winken, damit sie endlich mal rüberguckt, ja, wäre eine Möglichkeit. Sie direkt so anstupsen, wenn sie vorbeiläuft, na, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Was ihr ganz bestimmt nicht tun werdet, ihr um den Hals fallen und die Zunge in den Mund stecken. Bei Bienen ist das ganz anders, das haben Forscher jetzt festgestellt. Verena von Kaltz aus unserer Redaktion, du hast dir eine Studie angeguckt, die genau was erklärt oder an was haben die da rumgeforscht?
Die haben sich mit besonderen Bienen beschäftigt, die immer zu jedem Vorschlag Wolke hören, nämlich mit den sogenannten Wasserholerinnen. Amerikanische Bienenforscher von der Cornell University, die gucken schon ganz lange auf dieses Thema, dass es Bienen gibt, die Wasser holen in den Bienenstock. Und sie wollten wissen, was diese, ich sag mal, Kellnerinnen animiert, loszufliegen und was zu trinken zu bringen. Man muss dafür nochmal wissen, also im Bienenstock gibt es ja diese sehr krasse Arbeitsteilung. Ein Teil der Bienen bleibt drinnen im Stock und versorgt die Larven, kümmert sich um die und füttert die. Die anderen fliegen raus, sammeln Nektar, die kennen wir alle, ne? Die rumsumsumsen. Es gibt aber eben dann auch noch die, die das Wasser organisieren. Und die Forscher haben einfach festgestellt, wenn die Bienen im Stock so richtig Brand haben, dann laufen sie vor diesen Wasserholerinnen, vor deren Gesicht hin und her, dann stupsen sie deren Antennen mit ihren eigenen Antennen an, so los, 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 jetzt gib mal endlich was. Und dann schrecken sie auch tatsächlich, wenn es so ganz doll wird mit dem Durst, auch nicht vom Zungenkuss zurück. Aha. Das ist bei Bienenart dann so, die Zunge geht dann halt sozusagen in die Mundwerkzeuge von der anderen Biene.
Stark. Und die Bienen kriegen so wie wir denn auch mehr Durst, wenn es heiß ist, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, auf jeden Fall. Den Durst eines Bienenvolks, das fand ich auch ganz interessant, den messen die Bienenforscher, indem sie gucken, wie schnell Bienen ein Tröpfchen von Wasser, zum Beispiel von 0,2 Milliliter, wegsaugen. Und je höher die Temperatur im Stock, dann geht es wirklich umso viel schneller.
Naja, ist jetzt nicht so ganz unbekannt. Wenn man viel Durst hat, trinkt man schnell. Ja,
auf jeden Fall. Aber dass Bienen bei Hitze mehr Wasser brauchen, das liegt vor allem daran, nicht, dass sie sich jetzt alles hinter die Binde kippen, sondern dass sie mit dem Wasser ihren Stock kühlen. Dafür transportieren dann die Bienen Wassertröpfchen in der Honigblase übrigens in den Stock hinein, verteilen die dort. Dann wird auch noch grundsätzlich für die Temperaturregulierung im Stock immer mit den Flügeln gefächelt und dann, das haben wir in dieser Woche auch gelernt, gibt es schön Verdunstungskälte.
Wollte ich gerade sagen, so wie die Gießkanne mit dem Wasser und dem Ventilator. Alles klar, das habe ich jetzt verstanden. Wie haben die Forscher das denn untersucht? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Also wie mache ich eine Biene durstig? Stelle ich die in die Sonne? Oder?
Ja, würde man jetzt denken, ne? Aber die haben es ein bisschen anders gemacht. Sie wollten ja unter kontrollierten Laborbedingungen arbeiten, haben dann den Stock erstmal so in einem abgeschirmten Raum 2 Stunden lang erhitzt, indem sie eine Lampe daneben gestellt haben, die Wärme abgestrahlt hat. Und dann haben sie nur eine einzige Wasserquelle daneben gestellt, also wo die Bienen dann hin mussten, wenn sie Wasser brauchten. Und nach diesen 2 Stunden, da wurde es dann echt fies, weil die Forscher haben das Wasser dann für 2,5 Stunden wiederum weggenommen. Das heißt, sie haben weiter die Lampe angehabt, es wurde immer wärmer und es gab aber kein Wasser. Und dann wurden die Wasserholerinnen natürlich extrem angebettelt von den anderen Bienen. Das haben die Forscher dann festgestellt. Die Wasserholerinnen sind dann auch wie verrückt weitergeflogen, immer wieder zu dieser Stelle, wo vorher das Wasser war, aber das konnte eben nichts liefern.
Das ist natürlich doof, wenn du so einen Kellnerjob hast als Biene, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wobei, man muss ja sagen, als Kellner geht es in der Regel ja nicht um Leben und Tod, wobei das der eine oder andere vielleicht anders sehen würde. Bei den Bienen ist es aber wirklich anders. Also die Temperatur im Stock ist in dieser Zeit ohne Wasser auch sehr bedrohlich angestiegen, auf fast 44 Grad. Und als die Forscher die Tränke dann wieder hingestellt haben, dann sind die Wasserholerinnen aber wirklich so geflitzt wie die Kellnerinnen auf dem Oktoberfest, würde ich mal sagen. Und haben in einer halben Stunde statt wie normalerweise bei normalen Temperaturbedingungen 3,2 Milliliter in einer halben Stunde fast 23 Milliliter rangeschleppt. Und das ist ungefähr 7-mal so viel und für das kleine Bienenkörperchen natürlich auch eine enorme Menge. Und dafür haben sich die Bienen, die Wasserholerinnen, dann extrem mit Wasser vollgesogen, dass die Forscher dann irgendwie quasi einen neuen Begriff definiert haben, nämlich die Wasserflaschenbienen.
Es klingt aber ganz schön gemein, was da passiert ist bei diesem Experiment. Ich würde ja den Bienen dann eher noch extra Wasser hinstellen.
Ja, ne, so denken wir, du und ich, aber Bienenforscher sind
manchmal
anders.
Weil wir sehr nett sind.
Übrigens machen genau das aber auch viele Imker. Ich habe heute ein bisschen in mehreren Foren zum Thema gelesen. Allerdings lassen sich die Bienen da nicht unbedingt drauf ein, auf solche Tränken, die wir Menschen ihnen hinstellen, die auch noch möglicherweise in idealer Reichweite ihres Stocks stehen. Nämlich die Imker schreiben, dass diese Bienen gerne diese Tränken ignorieren und lieber zum brackigen Gartenteich vom Nachbar fliegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erinnert mich wiederum an meinen Hund, der das Wasser zu Hause im Wassernapf gern mal den ganzen Tag nicht anrührt und dann draußen aber die nächste super olle Pfütze leer säuft.
Wir können es ja an dieser Stelle verraten. Der Hund, um den es sich handelt, das ist unser altbekannter, vielleicht auch schon vom Facebook bekannter Redaktionshund, nämlich die Mona. Vielleicht ist auch einfach mehr Geschmack dran, Verena, könnte das auch sein?
Das stimmt.
Ja. Man weiß es nicht genau. So, wir nehmen jetzt mit und haben gelernt, auch bei Bienen gibt es Kellnerinnen, die an heißen Sommertagen ordentlich flitzen müssen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr habt es natürlich längst mitbekommen, Mario Götze wechselt vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund. Für wie viel, darüber wird Stillschweigen bewahrt. Es ist aber die Rede irgendwie von 22 Millionen Euro plus Prämien. Also das ist so die Summe, die im Raum steht. Mario Götze war bis 2013 bei Borussia Dortmund und der Wechsel vor 3 Jahren, der hat viele Dortmund-Fans unfassbar wütend gemacht. Und wir haben uns gefragt, wie sinnvoll ist es denn jetzt eigentlich, zurückzugehen? Also zum alten Job oder zur Ex-Liebe oder auch zurück in die Stadt, aus der man kommt. Christine Geschke aus Hamburg ist Diplompsychologin. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, wenn wir jetzt erstmal beim Beispiel Mario Götze bleiben, unter welchen Umständen würdest du denn empfehlen, zurückzuwechseln in den alten Job?
Es macht dann Sinn, wenn der Job sich sozusagen aus der Entfernung heraus als besser erwiesen hat, sozusagen, als man eben ursprünglich dachte. Ja, also wenn es gute Gründe dafür gibt, weil man festgestellt hat, dass es so schlecht gar nicht war, dann finde ich, ist es auch okay, wenn man wieder zurückgeht.
Und so Gedanken, naja, was sagen jetzt die alten Kollegen, wenn ich wieder da bin, weil ich bin ja auch aus bestimmten Gründen gegangen, macht man sich da vielleicht dann zu viel im Kopf oder sind solche Gedanken normal?
Grundsätzlich ist es ja so, dass man sich erst einmal auf eine neue Erfahrung eingelassen hat. Ja, man hat eine Unzufriedenheit verspürt, man hat den Mut gehabt, sich dieser zu stellen und sozusagen eine Entscheidung dagegen zu treffen und sich auf eine neue Erfahrung einzulassen. Das ist erstmal ein ganz positiver Prozess, der, wie gesagt, Mut erfordert und klasse. Wenn man dann feststellt, ja, dass das Neue vielleicht nicht war, was es versprochen hat, dann und das Alte sozusagen aus der Entfernung heraus irgendwie gar nicht so schlecht war, dann ist es ein Erkenntnisprozess, der völlig in Ordnung ist und dann darf man auch wieder zurückgehen. Grundsätzlich finde ich, dass man sich nicht allzu viele Gedanken darum machen soll, was andere Leute denken.
Dann lass uns doch noch mal gucken bei der Liebe. Ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Also ich finde, man sollte nicht zurückgehen zum Ex oder zur Ex, weil ich glaube, in der Regel trennt man sich, weil es um Grundsätzliches geht. Und ich glaube, dass sich Menschen nicht grundsätzlich ändern. Also was sagst du? Zurück zum Ex oder zur Ex, ist das sinnvoll?
Das kommt darauf an, welche Qualität die Beziehung hatte. Wenn es eigentlich gar keine schlechte Beziehung war, aber die ist eben irgendwie eine kleine Krise geraten. Und wenn man insofern erkennt, man hat vielleicht ein bisschen vorschnell aufgegeben, dann kann das sozusagen aus der Entfernung betrachtet, dann ist es legitim, finde ich, dass man aus dieser Distanz versteht, was die Beziehung eigentlich für oder erst aus der Distanz versteht, was die Beziehung eigentlich für eine Qualität hatte. Und dann kann man sozusagen auch reumütig zurückkehren. Ja, dann finde ich es okay, wenn die Beziehung natürlich eine ganz schwierige Beziehung war und es ohnehin viel Mut gebraucht hat, sich endlich zu lösen, dann macht es auch keinen Sinn, nur vielleicht, weil der andere Druck aufbaut, dem dann nachzugeben und sich auf das alte Elend sozusagen erneut einzulassen.
Dann haben wir noch ein Gebiet, was mich interessieren würde, nämlich zurück in die alte Heimat. Kann ich nur für mich sagen, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber was sagst du? Ist das eine sinnvolle Entscheidung, eine gute Idee?
Ja, also grundsätzlich gibt es ja so die Tendenz im Menschen oder das Bedürfnis, sich zu entwickeln. Und dazu gehört, dass man irgendwie dem Alten auch den Rücken kehrt und sich auf neue Erfahrungen einlässt. Und das bedeutet mit dem Heimatort, dass man den eben auch erstmal verlässt und in die große Welt hinausgeht, um dann mit all dieser gesammelten Erfahrung und mit den vielen neuen Eindrücken eben wieder zurückkehrt, sozusagen, um diese Erfahrungen reicher, ja, dann ist, man nimmt die sozusagen mit in die alte Heimat und die ja durchaus schön sein kann.
Aber steigt dann nicht auch die Erwartungshaltung an die alte Heimat? Weil wenn man mit so vielen neuen oder anderen Eindrücken zurückkehrt und sieht dann in der alten Heimat, hier hat sich irgendwie nichts verändert, frustriert doch auch.
Das kommt eben auf die Erwartung darauf an. Wenn man erwartet, man weiß ja, wie das dort ist, wenn man genau das erwartet, weil man sich freut, dass man eben in diese alte Heimat, wo da alles noch diese Ordnung hat, wie man sie kennt und wie man sie mittlerweile vielleicht auch zu schätzen gelernt hat, dann ist es die richtige Erwartung und dann fühlt man sich dann auch wohl. Wenn die Erwartung allerdings eine abweichende ist, man denkt, jetzt ist da bestimmt, hat sich da bestimmt auch ganz viel verändert und dann kommt man zurück und ist enttäuscht, dann wäre es die falsche Erwartung gewesen.
Also aus einem Dorf kann eben einfach nicht New York werden. Da hätte man dann zu hohe Erwartungen an sein Dorf, ne? Oder an seine Kleinstadt.
zurückzukehren heißt ja auch nicht, dass man sich sozusagen ultimativ diesem Ort wieder verschreibt in aller Konsequenz, sondern es kann bedeuten, dass man den Schwerpunkt in diesem Ort hat, dass man aber weiterhin bereit ist, viel zu reisen. Dann macht die Kombination durchaus Sinn.
Zurück zum alten Job, zurück zum Ex oder zurück in die alte Heimat, wann es sinnvoll ist, das hat uns Christine Geschke erklärt. Mario Götze hat auf jeden Fall seine Entscheidung gefällt. Er wechselt vom FC Bayern zurück zum BVB.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Kein anderes Organ ist so faszinierend wie unser Gehirn. In vielen Fragen sind sich Neurowissenschaftler bisher uneinig, zum Beispiel in wie viele Areale die Großhirnrinde aufgeteilt ist. In älteren Hirnkarten sind es mal 50, mal über 200. Eine neue Studie hat es jetzt genauer herausgefunden. Forscher unter anderem aus den USA und Deutschland haben nachgemessen. Ihr Ergebnis? Sie kommen auf mindestens 180 verschiedene Areale pro Hirnhälfte. Die Forscher haben dabei nur die Areale eingetragen, bei denen sie sich ganz sicher sind, wo die Grenzen liegen. Sie sagen aber, dass noch mehr dazukommen können. Für ihre Karte haben die Forscher die Daten einer anderen großen Hirnstudie verwendet. Die Köpfe der Probanden wurden dabei mit verschiedenen Methoden gescannt. Bei einigen ging es in erster Linie um den Aufbau, bei anderen um die Funktion des Hirns. Seit mehr als einem Jahrhundert versuchen Hirnforscher zu verstehen, wie unser Denkapparat funktioniert. Die Macher der Hirnkarte sind sich sicher, dass sie diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen sind. 3D-Drucker haben viele Vorteile. Mit ihnen lassen sich zum Beispiel jetzt schon künstliche Gelenke herstellen. Die Hightech-Geräte lassen sich aber auch missbrauchen, etwa um damit Waffen zu bauen. Das Portal Heise berichtet, dass diese Waffenteile aus dem 3D-Drucker gerade zum Problem werden. In den USA ist die Nachfrage nach den jüngsten Unruhen stark gestiegen. In Texas gibt es sogar eine eigene Organisation, die diese Open-Source-Waffen fördert. Sie verkauft jetzt auch ein Gerät, mit dem jeder zu Hause an einer Waffe basteln kann. Preis $1,500. Die Aluminiumrohlinge werden auf Wunsch gleich mitgeliefert. Die selbstgebauten Waffen haben dann keine Seriennummer. Das macht den Handel auf dem Schwarzmarkt deutlich leichter. Das Ei-Ei oder auch das Fingertier in den Wäldern Madagaskars hat mit dem Menschen etwas gemeinsam. Es mag Alkohol. Die Lemurenart gehört zu den Tieren, die mit dem Gift klarkommen und es verdauen können. Das Ei-Ei kann deshalb unter anderem vergorene Früchte relativ gefahrlos fressen. Besser gesagt, es kann nicht nur, es will sogar gern. Forscher aus den USA haben in einer Studie überprüft, ob sich das Fingertier von Alkohol angezogen fühlt. Sie gaben Tieren mehrere Becher mit Flüssigkeit zur Auswahl. Die suchten sich die aus, in denen Alkohol war. Eine Flüssigkeit ungefähr so stark wie ein Bier. Von dem Becher ließen sie auch nicht ab, als er schon leer war. Nach dem Bericht der Forscher bekommt das Tier von einem Rausch wohl nichts mit. Allerdings kann es evolutionsbiologisch sinnvoll sein, Alkohol verdauen zu können. Auch vergorenes Futter ist Futter und hochprozentiges liefert zusätzliche Energie.
Die Radio Wissen.
Der Ausnahmezustand diene der Sicherheit und werde das Leben der Bürger nicht negativ beeinflussen. Das hat der türkische Ministerpräsident Yildirim betont, als gestern Abend Staatschef Erdogan den Ausnahmezustand ausgerufen hat für die Türkei. Kritiker, und von denen gibt es genug, sehen darin die Vorboten zu einer Diktatur. Über die aktuellen Ereignisse in der Türkei spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Istanbul, Reinhard Baumgarten. Reinhard, wie hast du den Tag heute in der Türkei erlebt? Wie gehen die Menschen mit diesem Ausnahmezustand um?
Ja, viele sind wirklich noch unter einem gewissen Schock. Viele einfachen Leute sind total verunsichert über die Vorgänge. Sie wissen nicht genau, was kommt. Deswegen hat Herr Erdogan im Moment auch gerade so viel Oberwasser. Sie wenden sich halt in ihrer Unsicherheit, wenn sie sowieso auf der Linie oder auf der Welle von der AKP schwimmen, wenden sie sich jetzt natürlich mit besonders viel Inbrunst der AKP zu. Aber ich habe auch das Gefühl, dass gerade hier in dem Teil Istanbuls, in dem ich lebe, das ist der Bezirk Beşiktaş, der ist traditionell eine Hochburg der Republikanischen Volkspartei, dass hier sehr viel Nachdenklichkeit und sehr viel Unsicherheit auch unterwegs ist.
Was wir uns hier noch gefragt haben, ist, welche Macht hat denn jetzt überhaupt noch das Parlament in der Türkei? Hat es überhaupt noch eine Funktion jetzt unter dieser Ausnahme, unter diesem Ausnahmezustand?
Ja, also de facto nein. Und zwar ganz einfach, weil die AKP im Parlament ja sowieso die absolute Mehrheit hat. Und die Dekrete, die jetzt der Präsident verfasst, mit denen er im Grunde genommen direkt regieren kann, die gehen zwar ins Parlament, aber die werden natürlich vom Parlament nicht zurückgewiesen. Also theoretisch, wenn das Parlament anders gestrickt wäre, könnten sie versuchen, dem Präsidenten noch Steine in den Weg zu legen. Aber da die Regierung, da die Regierungspartei AKP ja sowieso die absolute Mehrheit hat, gibt es ja da keine Widersprüche. Das wird also ohne Probleme funktionieren.
Es gibt viele Stimmen, auch von Experten, die prophezeien, dass die Türkei auf dem besten Weg ist, eine Diktatur zu werden. Was spreche dafür, was spreche dagegen, deiner Meinung nach?
Ja, im Moment müssen wir festhalten, dass die Türkei auf jeden Fall einen vom Volk gewählten Präsidenten hat, ein vom Volk gewähltes Parlament hat und die letzte Parlamentswahl im November unter sehr enger Beobachtung stattfand, nicht nur jetzt staatlicherseits, sondern auch von zivilgesellschaftlicher Seite, dass die Zahl der Schummeleien und der Wahlbetrügereien minimal waren, sodass wir davon ausgehen können, dass das Ergebnis, das erzielt wurde am 1. November, auch wenn es vielen nicht geschmeckt hat, dass die AKP wieder die absolute Mehrheit bekommen hat an Sitzen, dass das Ergebnis für diesen damaligen Zeitpunkt repräsentativ ist. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass Herr Erdogan einen starken Rückhalt in der Bevölkerung hat. Also ob das jetzt tatsächlich hier in Richtung Diktatur geht, das will ich in keiner Weise unterschreiben. Aber es geht auf jeden Fall dahin, dass Herr Erdogan deutlich autoritärere Strukturen verfolgt in der türkischen Politik, dass er auf jeden Fall mehr Macht möchte, dass er die Macht mehr auf seine Person bezogen sehen möchte, dass hier die Frage der Checks and Balances, also der gegenseitigen Kontrolle der Verfassungsorgane, dass diese Frage immer lauter gestellt wird und nicht immer befriedigend beantwortet werden kann. Und Herr Erdogan hat damit sehr viel zu tun. Er baut nämlich hier sehr viel demokratische Strukturen ab.
Reinhard Baumgarten, unser Korrespondent in Istanbul zum Ausnahmezustand in der Türkei. Wäre das auch bei uns in Deutschland möglich, gäbe das unser Grundgesetz her? Das klären wir gleich. Und gerade eben hat uns die Meldung erreicht, dass die türkische Regierung angekündigt hat, die Europäische Menschenrechtskonvention auszusetzen. Artikel 15 der Konvention machen es möglich.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tweets wie die von der Prolifet habe ich gestern Abend sinngemäß öfter gesehen. Prolifet hat nämlich getwittert, Erdogan hat gerade den Ausnahmezustand verhängt. Das war bisher also alles normal. Hashtag Türkei. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Der türkische Präsident Erdogan hat gestern den Ausnahmezustand ausgerufen für 3 Monate. Eine Situation, die es in Frankreich ja mittlerweile seit 8 Monaten gibt. Wie sieht das denn aus bei uns? Wäre das auch in Deutschland möglich? Ich frage nach bei unserem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Maas. Stefan, lass uns erstmal noch kurz bei dem Ausnahmezustand in Frankreich bleiben. Seit 8 Monaten gibt es den. Sag uns nochmal, was das genau bedeutet.
Das bedeutet, dass bestimmte Grundrechte eingeschränkt worden sind. Also heute zum Beispiel hat die Nationalversammlung und der Senat, die haben diesen Ausnahmezustand noch einmal verlängert bis Anfang 2017. Und das entsprechende Gesetz gibt dem Innenminister zum Beispiel und den ihm unterstellten Behörden das Recht, Verdächtige unter Hausarrest zu stellen. Man kann zum Beispiel auch Hausdurchsuchungen wieder ohne Richterbeschluss machen, man kann Computer lesen, mitlesen, man kann Telefone abhören und es soll auch wieder einfacher möglich sein, Kundgebungen zu verbieten oder religiöse Einrichtungen zu schließen, in denen zum Beispiel zu Hass und Gewalt aufgerufen wird. Das sind also Maßnahmen, die ja doch sehr stark schon in die Grundrechte auch der Bürger eingreifen.
Was sieht denn eigentlich das deutsche Grundgesetz vor in solchen Situationen? Wie sieht es bei uns aus?
Das Grundgesetz sieht keinen Ausnahmezustand wie in Frankreich vor. Das heißt, es würde nicht sozusagen mit einem Gesetz gleich alle Grundrechte abgeschafft, sondern das ist bei uns abgestuft. Das hängt davon ab, ob die Bedrohung von außen kommt, also ob es sich zum Beispiel um einen Verteidigungsfall handelt, wie es dann heißt, oder ob es ein innerer Notstand ist. Das heißt, wenn innerhalb Deutschlands Gefahr besteht für die freiheitliche oder demokratische Grundordnung, zum Beispiel in einem Bundesland. Und davon hängt dann auch ab, wer diese ganze Gesetzgebung in Kraft setzt. Zum Beispiel, wenn es ein Verteidigungsfall ist, dann muss der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates darüber entscheiden. Ist es ein innerer Notstand, dann entscheiden die politischen Gremien innerhalb der betroffenen Bundesländer. Also ganz so einfach wie in Frankreich zum Beispiel ist das nicht. Es hängt auch immer davon ab, wenn es ein Verteidigungsfall ist oder ein innerer Notfall, welche Kompetenzen dann die entsprechenden Organe bekommen. Wenn es zum Beispiel ein Verteidigungsfall ist, dann geht zum Beispiel die Kommandogewalt über die Streitkräfte auf die Bundeskanzlerin über. Wenn es ein innerer Notstand ist, dann geht es hauptsächlich darum, dass das entsprechende Bundesland zum Beispiel Polizisten aus anderen Ländern anfordern kann oder die Bundespolizei eingesetzt werden kann. Und im Notfall könnte dann zum Beispiel auch die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden, was ja eigentlich nicht sein darf.
Das heißt, bei uns würde man nicht von Ausnahmezustand sprechen, sondern von einer Notstandsgesetzgebung,
ne? Genau, diese Notstandsgesetze, die sind in den 1968 beschlossen worden, gegen sehr viel Widerstand, also gerade der außerparlamentarischen Opposition, weil man einfach befürchtet hat, und das kannte man ja schon aus der Weimarer Republik, diese Notstandsgesetzgebung ist genutzt worden, eben um die Nationalsozialisten eben auch mit an die Macht zu bringen. Und da hat man 1968 eben Angst gehabt, dass sowas nochmal wieder passieren könnte. Das heißt, dass der demokratische Rechtsstaat ausgehöhlt werden könnte.
Welche besonderen Befugnisse hätten denn dann bei dieser Notstandsgesetzgebung zum Beispiel die Bundeskanzlerin oder überhaupt die Regierung, die Behörden?
Da würde man zum Beispiel dann wieder unterscheiden im Verteidigungsfall, das heißt, dass Deutschland von außen angegriffen wird. Da würde zum Beispiel die Kommandogewalt über die Streitkräfte zum Beispiel würde auf die Bundeskanzlerin übergehen. Also Angela Merkel wäre dann sozusagen die oberste Heerführerin. Das ist ja jetzt eine Parlamentsarmee, das heißt eigentlich bestimmt der Bundestag. Aber es würde in dem Fall dann eben direkt auf die Bundeskanzlerin übergehen. Oder zum Beispiel würde der Bund auch mehr Kompetenzen bei der Gesetzgebung erhalten. Das heißt, es könnten viel schneller Gesetze beschlossen werden, wo ja jetzt auch der Bundestag und der Bundesrat eben mit eingebunden sind und über die Gesetze beschließen müssen. Das heißt, die würden im Prinzip zwar nicht völlig umgangen, aber doch ein bisschen müssten sie zur Seite treten, um einfach die Verfahren zu verschnellern.
Was heißt das denn dann für einen Terroranschlag in Deutschland?
Ja, das ist eine gute Frage. Denn der Terroranschlag ist eigentlich weder als Verteidigungsfall noch als innerer Notstand definiert. Also das heißt, es ist eine Frage, wie würde man denn dann umgehen? Es gibt immer wieder die Diskussion, ob man bei einem Terroranschlag auch die Bundeswehr im Inneren einsetzen dürfte. Gesetzlich geregelt ist das aber eigentlich nicht.
Stefan, du hast ja gerade gesagt, die Notstandsgesetzgebung ist aus dem Jahr 1968. Müsste die dann nicht auch vielleicht mal ein bisschen angepasst werden? Also aus Jahr 2016? Es gibt ja ganz andere Attacken mittlerweile.
Ja, das stimmt. Also die Notstandsgesetzgebung selber oder die Notstandsgesetze sind nie angewendet worden. Man hat dann lange überlegt, braucht man sie überhaupt noch? Also kann man sie eigentlich komplett abschaffen? Jetzt gibt es aber tatsächlich auch immer wieder Leute, die sagen, wir müssten sie eigentlich, wie du schon gesagt hast, auch anpassen. Denn an sowas wie Cyberattacken hat natürlich 1968 niemand gedacht. Da ging es also eher darum, können wir im Notfall irgendwelche Autos beschlagnahmen? Wie kommen wir an Benzinreserven? Aber dass natürlich irgendwelche Hacker zum Beispiel unsere Stromnetze angreifen oder Atomkraftwerke sich vielleicht einhacken. Darüber hat natürlich niemand nachgedacht. Deswegen müsste man tatsächlich schauen, ob man sie nicht so anpassen kann, dass sie eben auch zeitgemäß sind.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Uiuiuiui, das hat nochmal ordentlich gerumst auf dem Parteitag der Republikaner gestern in Cleveland. Ted Cruz, Senator von Texas, hat bei seiner Rede nämlich nicht gesagt, bitte, bitte, wählt und unterstützt doch den Donald Trump, sondern er hat empfohlen, steht einfach zu eurem Gewissen und stimmt danach ab. Das fand die Trump-Fanbase vor Ort nicht so richtig gut und Donald Trump als offizieller Präsidentschaftskandidat war auch alles andere als begeistert. Ein Eklat zur besten Sendezeit im amerikanischen Fernsehen. Thilo Kößler ist unser Korrespondent in Cleveland. Thilo, der Eklat von gestern, was bedeutet das denn für den Tag heute? Setzt das Donald Trump nochmal unter Druck, da die perfekte Show abzuliefern?
Ja, ich denke, das setzt Donald Trump massiv unter Druck. Er muss versuchen, in dieser Rede die Partei zu einen. Nach diesem Parteitag stehen die Republikaner vor einem Scherbenhaufen. Es ist deutlich geworden, wie groß die Akzeptanzprobleme sind. Und der Kulminationspunkt in der Tat war gestern die Rede von Ted Cruz, dem Senator aus Texas, der ihm schlichtweg die Gefolgschaft verweigert hat, der gesagt hat, folgt eurem Gewissen. Er hat nicht die Partei aufgefordert, Donald Trump zu wählen. Jetzt hat er einen ganz schweren Stand damit, Ted Cruz, aber auch Donald Trump. Er kann nicht behaupten, dass er die Partei hinter sich gebracht habe, dass die Partei nun wie ein Mann hinter ihm stehe. Es sind die tiefen Brüche deutlich geworden, die es bei den Republikanern gibt. Und die Frage ist jetzt, wie geht er damit um? Sitzt er das aus oder geht er darauf ein? Er hat vorhin einen Tweet geschickt, wo er geschrieben hat, andere als andere behaupten, ist die Partei geeint. Das gibt so ein bisschen den Ton vor. Ich vermute mal, dass er einfach sich in Beschwörungsformen ergehen wird und sagen wird, nun, so ist die Demokratie. Man hat Freunde, aber man hat auch Feinde.
Was bedeutet das denn dann für ihn heute Abend? Also was wird er für eine Show abliefern? Was meinst du?
Das wird nun natürlich eine Krönungsmesse werden heute Abend. Zunächst mal wird Ivanka sprechen. Das ist seine Tochter, die älteste Tochter aus seiner ersten Ehe. Das ist eine ganz wichtige Beraterin für ihn und gewissermaßen eine Schlüsselposition in seinem gesamten Wahlkampfteam. Und dann wird der Showdown kommen. Er wird zu seiner wichtigsten Rede in seiner ja nun wirklich jungen politischen Karriere ansetzen. Und wichtig ist dabei, dass ja nicht nur seine Parteifreunde zuhören hier in Cleveland und draußen im Land, sondern alle Wähler in den Vereinigten Staaten. Die Einschaltquoten werden enorm sein. Das ist eine Rede, die eine wahnsinnige Verbreitung finden wird. Aber diese Rede wird natürlich auch im Ausland verfolgt werden. Und das ist natürlich eine ziemliche Belastung und ein ziemlicher Druck für den Kandidaten. Donald Trump hat einen Wahlkampf geführt, der sich immer gegen etwas richtete. Gegen Hillary Clinton, gegen den Freihandel und so weiter. Jetzt wollen wir mal wissen, was sind seine politischen Inhalte? Wie will er die Welt gestalten? Wie will er die Vereinigten Staaten positionieren? Was will er tun, um die tiefen Brüche in diesem Land zu überwinden? Kann er nicht nur provozieren und spalten und polarisieren, sondern kann er auch einen und Brücken bauen? Und ich glaube, das muss die wichtigste Botschaft sein seiner Rede heute Abend.
Jetzt läuft ja der Parteitag schon seit Montag, auch wenn es diesen Eklat jetzt gegeben hat mit Ted Cruz. Was würdest du sagen? Ist dieser Parteitag bisher ein Erfolg für Trump?
Nein, dieser Parteitag ist kein Erfolg für Trump, denn es war jeden Tag ein anderer Skandal auf der Tagesordnung. Am Montag gab es die Abtrünnigen, die gesagt haben, wir wollen durchsetzen, dass die Parteistatuten, dass die Parteiregeln geändert werden. Am nächsten Tag hat es die Rede seiner Frau gegeben, die einen Skandal ausgelöst hat, als sich herausgestellt hat, dass diese Rede eben nicht eine ureigene Rede von ihr gewesen ist, von Melania, sondern dass da kräftig Anleihen genommen worden sind bei der Rede von Michelle Obama 2008. Das hat er auch nicht mehr abstreifen können. Das hing ihm die ganze Zeit während dieses Parteitags nach und jetzt eben die Geschichte von Ted Cruz. Im Grunde ist das, was hier passiert ist, ein Scherbenhaufen und Donald Trump hat wirklich jetzt einen schweren Stand. Allerdings, das Ergebnis steht fest, er kann im Grunde ganz gelassen darüber hinweggehen und sagen, das demokratische, die demokratische Legitimation habe ich, ich habe Gegner, aber jetzt geht es in den harten Wahlkampf und er muss jetzt versuchen, die Partei doch in diesem harten Wahlkampf hinter sich zu bringen.
Thilo, kurzer Ausblick noch nach vorne, wie geht's nach dem Parteitag weiter?
Nach dem Parteitag geht es weiter, indem jetzt erstmal die Demokraten sich am nächsten Montag in Philadelphia treffen. Da gibt es das ganze Ritual dann auf demokratischer Seite. Hillary Clinton wird sich dort sicherlich profilieren als eine ganz erfahrene Politikerin, die tief im Saft der Washingtoner Politik steht, die eine große außenpolitische Erfahrung hat. Und dann geht es in einen Wahlkampf, Sonja, ich glaube, der immer schmuddeliger wird. Ich bin gespannt, was er noch auspackt gegen Hillary Clinton. Ich habe den Eindruck gewonnen auf diesem Parteitag, dass es ein ganz schmutziger Kampf geben wird. Die Partei hat sich so eingeschossen auf zum Teil entwürdigende Art und Weise, auf einem ganz niedrigen politischen Niveau eingeschossen auf Hillary Clinton. Das lässt das Schlimmste befürchten.
Ja, das sind keine besonders angenehmen Aussichten für Donald Trump in diesem Fall. Der Parteitag in Cleveland der Republikaner hätte besser laufen sollen für ihn. Ist er aber nicht. Unser Korrespondent in Cleveland, Thilo Kösler, mit einigen Informationen und Einschätzungen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und kurz vor Ende der Redaktionskonferenz noch eine schöne Geschichte, die Verena von Keitz uns mitgebracht hat. In einem Restaurant in Indonesien wird das Essen in, und das ist kein Witz, Kloschüsseln serviert. Verena, Was ist das für eine unappetitliche Geschichte?
In der Stadt Semarang im Nordosten von Java ist seit April das Café Jamban geöffnet. Das heißt in der Landessprache Toilette. Und da sitzt du als Gast wirklich auf Toiletten sitzen und bekommst das Essen aus einer Schüssel, die die Form von einer Toilettenschüssel hat, voll mit Hackbällchensuppe.
Das klingt nicht so wirklich lecker.
Ja, eher ein bisschen eklig. Würde man erstmal denken. Das Ganze ist aber keine Freakshow, sondern der Betreiber des Cafés Budi Laksono, der ist eigentlich Public Health Experte und er will den Gästen da mit diesem Restaurant über das Thema Toiletten sprechen, wie man sie richtig nutzt und reinigt und überhaupt, wie man sie einbaut, weil seine Angaben sind, 24 Millionen Haushalte in Indonesien ohne Toiletten, das sei auch ein Grund, warum Menschen an Krankheiten wie Durchfall oder Typhus sterben.
Ein Toilettenrestaurant in Indonesien soll Leute dafür sensibilisieren, bei sich zu Hause eine Toilette einzubauen oder wenn sie eine benutzen, wahrscheinlich Hände waschen, schadet auch nicht. Ne?
Genau, ein bisschen Hygiene.
Das war die Redaktionskonferenz für heute. Wir hören uns bald wieder. Sonja Meschkat ist mein Name. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.